Sehr schön. Und wir kommen jetzt zu Guido Maria Kretschmer. Und das ist wirklich ein Phänomen. Allen, denen ich erzählt habe, dass du in die Sendung kommst, haben gesagt, oh, den finde ich so toll. Oh. Ist dir, und hier hinten, ne? Ja, hier, die ganzen Fans sitzen dahinter im Publikum.
Vielen Dank.
Also ich bin ja auch dein Fan. Ich habe mich gefragt, ob dir deine Beliebtheit manchmal selber ein bisschen unheimlich ist.
Nein, das wäre ja vermessen. Ich bin ja nicht Hedonist und dass ich denke, das ist so. Ich glaube, dass ich das Leben sehr schätze und die Menschen sehr schätze und sehr mit dem Fehlverhalten der anderen rechne. Ich habe gut zugehört bei allen, würde ich sagen, und dachte so, es steckt in allem auch was drin im Leben und muss eben vorsichtig sein. Man sollte vielleicht nicht zu schnell richten, man sollte offen bleiben, kontemplativ sein, mutig, gescheit, Leute animieren und auch ehrlich sein. So, das ist vielleicht, und auch mutig, vielleicht irgendwas Neues zu erleben. Und das ist vielleicht das, was ich wertschätze. Also ich glaube, dass ich jedem erstmal die Chance gebe. Für mich muss man nicht sehr hoch springen, bevor ich begeistert bin. Ich kann mich sehr schnell begeistern für alles. Und weil ich das, diese Grundtendenz habe, und das spüren Menschen, dass ich sie wertschätze. Also da, es gibt sicher Menschen, die man verliert auf Strecke, dass man denkt, Gott, wenn man so kontinuierlich, wenn es gar nicht hell brennt und man denkt, die lernt nichts dazu, dann kann ich auch schon mal gehen. Aber trotzdem würde ich jetzt über das Alter, in den Jahren, jetzt, wo ich doch immer älter werde, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass keiner verloren geht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das spüren, glaube ich, Menschen. Und wenn man das gibt, dann kommt das zurück. Und weil ich es auch gar nicht anders kenne, weil ich mein ganzes Leben so agiert habe und so als geliebtes Kind so auf den Weg gebracht worden bin. Und überall, wo ich war, hat es eigentlich gut funktioniert, weil ich sehr interessiert bin an Menschen und gut aufpasse und sehr genau hinschaue. Und deswegen finden das Menschen gut. Und wenn sie mich sehen, drücken sie mich, darf ich sie drücken, dann drücke ich die auch. Ich bin sehr druckfähig so. Und ich habe sie gern auch. Ich habe sie auch, wenn ich jetzt hier bin oder wenn ich irgendwo wäre, oder 2.000, 5.000 oder 10.000, ich habe nicht einen Herzschlag höher. Also mir könnte mir ein EKG anlegen, ich würde nicht einen Herzschlag höher haben, weil ich mich wohlfühle, wenn sie da sind. Das hatte ich als Kind schon. Und das ist vielleicht auch ein Moment, den ich habe. Mir machen Menschen keine Angst eigentlich, sondern ich finde es schön, wenn sie husten in der Oper, noch wenn ich sie höre, denke ich, ach, sie sind da, alle sind hier. Ich habe das gern, wenn einer noch macht und denke ich, ach, wie schön, ich liebe dieses Gefühl von, dass auch hinter mir, vor mir welche sind. Und das ist vielleicht der Grund.
Und wenn du mal Zug fährst und dann kommen Menschen auf dich zu, fährst du nicht so oft Zug?
Doch, ich fahre Zug. Ich habe ja auch die Bahnuniform gemacht. Ich bin schon auch viel gefahren in meinem Leben. Für mich ist das schwierig, Zug zu fahren, weil sich das schnell rumspricht, dass ich da bin. Und dann geht ja das ganz schnell. Ruckzuck kommen die Schülerklassen dann vorbei.
Das habe ich mir nämlich gedacht.
Und dann auch alle Fotos machen. Dann können Sie mal kurz zum Zugbegleiter. Und dann geht das ganz schnell. Und dann kriege ich auch was geschenkt. Seine Guido, wollen Sie noch was essen, was trinken? Ich werde dann gecatert. Und dann sagen die anderen, oh Gott, jetzt geht. Also ich mache das auch. Ich fahre auch Zug und so. Aber es ist viel für mich manchmal, weil doch sehr viele Menschen kommen und dann, wenn ich jetzt arbeiten muss und mich ein bisschen verkriechen, dann ist es, weil ich auch nett bin zu Leuten und auch plaudern, dann komme ich auch ins Plaudern. Mhm. Und oft kann ich mich dann nicht vorbereiten, denke ich, ach du Gott, die ganze Zeit wieder durchgequatscht. Und dann bin ich schon da. So ist es.
Aber eigentlich magst du das. Ja, heißt das es, dass Menschen auf dich zukommen,
oh, ja.
auch in Situationen, wo du vermeintlich privat bist und sich dir öffnen und Geschichten erzählen aus ihrem Leben und in Kontakt treten?
Ja, es gibt ja nicht privat, wenn man öffentlich ist. Also es wäre ja völlig irre, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe das nicht gern, dass die da sind. Also wenn man seinen Kopf vorne raushängt, dann ist man ja irgendwie präsent. Und ich
finde auch, da gibt es aber viele, die das nicht, die vorne herum, also ja, wirklich sehr präsent sind und dann aber eigentlich auch gerne ihre Ruhe haben.
Ja, aber das ist auch Gottes dritte Garnitur, würde ich sagen. Das sind die, die natürlich auch dann keine Interesse haben am Menschen.
Ich
wirklich.
Find das wahnsinnig verlogen und lamoyant. Also erst tut man alles, damit man bekannt
ja,
wird.
Ja, absolut.
Dann beschwert man sich, wenn die Leute auf einen zukommen, von denen die bekannt sind, leben.
Mhm. Ja. Ja, du bringst es auf den Punkt, so ist es auch. Ich glaube, das ist ja infam, dass dann nicht auch, dass man dann ein Gegenüber hat, so ist es ja auch. Und ich finde, das sind ja auch nette Menschen dann zum Teil, die haben ja alle eine Geschichte. Es ist ja nicht so, dass meine Geschichte interessanter ist, weil ich jetzt exponierter lebe. Bei mir weiß man natürlich mehr, weil ich ja in meiner Sendung ja auch sehr darauf achte, dass ich kommentiere, aber mich ja nie rauslasse. Ich bin ja Teil von Gesellschaft. Also als ich damals den Führerschein gemacht habe, das weiß ich noch genau, dachte ich, dieser Satz, mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, dachte ich, Guido, das ist es. Das ist ein bisschen mein Beispiel. Wenn man das als Grundsystem hat, dann muss man schon sehr viel machen, bevor ich denke, jetzt geht er verloren. Also ich habe auch mit Leuten gesessen und schon gestanden. Ich habe ja in vielen Plätzen auf dieser Welt auch gelebt und die Mode ist wild und ich mache ja viele verschiedene Berufe auch und so, wenn man ehrlich ist, und führe ja Unternehmen und bin ja in vielen Bereichen tätig. Aber wenn ich eins behalten habe, ist es, dass ich ich kann mich gut auf mich verlassen. Ich weiß sehr genau, wer ich bin. Und dieses Reflektive, was ich vielleicht habe, das schützt mich davor, dass ich da nicht denke, oh Gott, ich kenne die ja gar nicht mehr oder hallo oder so. Das gibt ja schlimme Prominente auch, muss man sagen.
Ne? Das stimmt. Aber ich glaube, dass diese Wertschätzung, die du anderen Menschen und diese liebevolle Wertschätzung, die du anderen Menschen gegenüberbringst, die entsteht ja nicht einfach so. Die ist ja angelegt. Das ist ja auch ein bisschen Charakterzug, glaube ich. Den muss man pflegen, den muss man hegen, damit er nicht verloren geht. Wo hast du das gelernt? Schon in der Kinderstube? War es zu Hause bei euch schon so? Mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen, sich interessieren?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, natürlich ist das zum einen sicher auch das, in Spanien würde man sagen, das Ser, das, was man ist. Das ist das, was einen irgendwie ausmacht. Das ist sein Blick auf die Welt. Das ist natürlich eine Kombination von vielen Dingen. Aber das ist auch natürlich, dass man in Liebe groß wird. Und das bin ich auf jeden Fall. Ich war so extrem beliebtes Kind, weil es machte bei mir plopp. Mein erster Bruder war hochkomplizierte Geburt. Meine Mutter sagt, es war ein wunderschöner Sommertag im Mai. Es machte plopp. Und ich war irgendwie da. Und es war... Ja, hat sie immer gedacht. Und sie hat dann, und meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass ich so als Kind sagte, Mama, Papa, alle sollen ja was sagen. Ich war schon sehr früh verbal, wie man sich vorstellen kann. Und dann haben wohl die da gesessen. Und mein erstes Wort, das ich wohl gesagt habe in so einem, im Bett, war wohl laut und deutlich in einem Sonntagnachmittag. Hallo, habe ich gesagt. Und das, da war, weil alle vielleicht sagen, hallo, hallo oder so. Und dann habe ich das wiederholt. Und hat meine Mutter gesagt, wir haben uns nie mehr Sorgen gemacht, weil wir wussten, es geht. Und ich glaube, das ist eins. Und das Zweite ist natürlich auch zu wissen, wer man ist. Also, dass man das, seine Kinder vielleicht so groß sieht, dass man sehr genau differenziert weiß bei so vielen, wie wir waren. Dass die wussten, wer ich bin und was ich liebe und was man schützen sollte. Und was man vielleicht, da sind sie meine zauberhaften Eltern, das haben die sehr gut gemacht. Die wussten sehr genau, wie Leben funktioniert. Ich habe ja einen Vater, schlesischer Vater mit Lagerhistorie, die schlimmsten Dinge erlebt. Dann diese westfälische Mutter aus 10 Kindern, dann die Jüngste. Und die beiden sind so in Liebe verbunden gewesen. Da konnte man fast gar nicht anders, außer irgendwie da mitzumachen. Das war vielleicht das, was bei uns war. Und deswegen, weil meine Eltern so waren und so und eben auch Humor wertgeschätzt haben. Es gibt ja auch Humor, glaube ich, ist angeboren, denke ich so ein bisschen. Aber das können Eltern und vielleicht auch Schulsysteme fördern oder eben auch negieren und sagen, lass das mal lieber, jetzt sei da nicht voll laut. Ich durfte immer, also ich habe immer kommentiert, Guido, komm mal schnell runter, weg den Guido mal eben noch im Stau, habe ich dann alles kommentiert. Deswegen passt Shopping Queen so gut zu mir, weil ich das mein Leben lang getan habe. So.
Wie viele Kinder wart ihr zu Hause?
Wir waren 5 plus 2 Pflegekinder zwischendurch und einfach viele Kinder drumherum, weil wir so Anlaufstelle waren. Meine Eltern sehr frei, sehr offen, sehr herzlich, immer gekocht, da war immer was los. Und ich fand das nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ich war eher so, ich dachte immer, lieber Gott, warum haben die mich vielleicht verwechselt, habe ich immer gedacht. Ich wollte so wahnsinnig gern Einzelkind sein. Also ich habe das wirklich, das sage ich auch immer, aber es war wirklich so. Ich habe immer gedacht, das war bestimmt so eine adlige Familie, die haben mich aus Versehen. Ich habe auch oft zu denen, gesagt, bitte, bitte, ich werde euch nicht vergessen, wenn ihr mich später abholen und so. Und ich lebte ja so im westfälischen Dorf und ich habe meine Eltern sehr geliebt. Dachte ich mal, wie bringe ich denen das bei, wenn die mich jetzt holen und so. Das war, als ich zum ersten Mal in der Schloss Hülshoff war. Ich bin ja in Warendorf, Münster groß geworden. Ich bin extremes Literaturkind und meine Großmutter, die aus Schlesien war, hat also extrem poesieaffin und ich bin von ihr sehr sozialisiert gewesen und habe sehr viele Balladen und so. Und da bin ich natürlich ganz früh schon Schloss Hülshoff gekommen und wir haben ja ganz normal gewohnt in so einem Dorf und da kam ich dahin und dachte ich, ach du Scheiße, dachte ich, das gibt's auch. Also so ein großes Haus, ich habe nur geheult auf dem Rückweg. Und von dem Tag an dachte ich immer so, da muss doch was falsch gelaufen sein. Die haben mich verwechselt. Also ich war mir sicher, dass da irgendwann so ein schwarzer Mercedes kommt und sagt, da ist da der Junge, der Freiherr. Also für alle, die mich heute adoptieren wollen, ich wäre so weit. Das bin ich jetzt weise. Aber ich komme darauf. Und ich glaube, und ich sage,
ein fantastischer Gast.
Perfekt, eine Frage.
Aber ich komme immer zurück. Aber ich wollte sagen, das Ding ist, weil ich so schräg war und meine Eltern das aber geliebt haben und gefördert haben, hatte ich natürlich die Chance, der zu werden, der ich heute bin. Weil die haben es nicht gestoppt, die haben mit mir ein Einzelkind gespielt. So lief das.
Wie spielt man Einzelkind, wenn man eigentlich 5 Kinder hat?
Die Geschwister schliefen schon Sonntagabend. Ich lag schon fertig angezogen. Gute Nacht, Kinder und so. Und dann haben die alle geschlafen. Und dann, wenn die einschliefen, bin ich sofort aufgestanden, meine Eltern ins Auto gefahren. Sind wir dann zum Restaurant gefahren, habe ich abends mit denen gegessen.
Ganz allein.
Und meine Eltern haben es gut gemacht und wir hatten eine gute Zeit.
Und das deine Geschwister wussten das?
Die wussten das leider nicht. Das kam später mal raus. Und manche von den etwas Renitenten fanden fand es nicht so toll. Aber die Fröhlichen fanden es gut. Also das war, aber ich habe das auch, ich habe auch dicht gehalten. Ich habe auch meiner Tante, ich hatte auch eine Tante gegenüber, die so ein bisschen Doppelleben führte. Da war ich sehr früh schon dabei, hab dir Unterstützung gegeben. Ich fand den Mann nicht so gut. Da dachte ich, komm, da war ich immer mitgefahren. Nein, nein, ich gehe da mit Tante XY und so war das. Und ich habe da sehr, sehr schnell gemerkt, man muss auch solidarisch sein mit Menschen. Und wenn es gut läuft, dann... Und man muss offen bleiben für Momente. Und das ist, glaube ich, vielleicht das, was meiner Kindheit definitiv möglich war. Weil meine Eltern das auch mochten. Die haben auch immer gesagt, Guido, was glaubst du denn, was die Leute da machen? Oder was hat die Frau wohl gerade erlebt? Da habe ich dann angefangen. Sag ich, ach, die Frau. Und ich glaube, wenn man das als Eltern fördert, dann läuft's.
Und du hast, ich weiß, dass dein Vater, es muss ein unglaublich toller Mann gewesen sein. Leider ist er verstorben im letzten Jahr. Der hat euch Kindern, also hat euch alle als Individuen wahrgenommen, ne? Also jedes einzelne Kind, und hat kleine Grußbotschaften geschrieben zum Frühstück, und zwar auf die Banane.
Auf Banane, auf Zettelchen. Ach, mein Vater war der
Feinste. Was war das für ein Mensch, dein
Vater? Mein Vater war der liebste Mensch der Welt. Das war ein schlesischer, lieber Junge, blitzgescheit, ganz weise, vorsichtig. Als Kind so viel Grausames erlebt, dass man es fast gar nicht ertragen hätte können. Also was der wirklich erlebt hat, angeschossen.
Konnte er darüber sprechen?
Ja, das hatte einmal auf einer Fahrt, als ich mit meinen Eltern und den Eltern von meinem Frank, die waren sehr eng befreundet irgendwann. Wir sind zum Skifahren gefahren in die Berge nach Davos. Und mein Vater wollte nie Zug fahren. Er war nicht sehr scharf auf Zug, auch nicht auf Campen war der auch nicht scharf. Er wollte auch mal wirklich schönes Hotel und so. Und dann sind wir gefahren durch den Schnee und irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht war das die Erinnerung, alles was da kam. Und dann hat er uns das, ich wusste schon, dass mein Vater geschossen ist, beiden die, ich wusste, dass da viel passiert war, aber die True Story, sag ich mal, haben wir nicht gewusst. Und dann hat er das in dieser Fahrt, es kam da völlig verheult raus. Also meine Eltern haben Franks Eltern kennengelernt, völlig verheult, wir waren völlig runter. Frank hat die alle noch mit Cognac versorgt. Also das war nicht schön, als wir ankamen, aber das war so ein, da habe ich zum ersten Mal so richtig erfahren, also was da wirklich los war.
Deswegen, was war denn die Geschichte?
Ja, das ist jetzt auch zu lang, aber es war einfach schwierig. Der ist natürlich so vom Dreck so weggenommen worden, in so einem Erdloch gehalten.
Also Fluchtgeschichte, ja, auch im Zug.
Ne? Ja, die Schwester, also Mutter, schwer Typhus, krank, fast gestorben, nachts dann irgendwie als Elfjähriger durch den kalten Fluss angeschossen, abgetrieben, dann von Nazis in so ein Kellerloch gesetzt mit 5 anderen Jungs um ihn. Also der hat wirklich Härtestes erlebt und so. Dann seine Mutter auf dem Dreck verloren, dann zurück. Also es gab wirklich ganz viele Geschichten. Aber was mein Vater dadurch hatte, ist, der wusste natürlich, wenn das alles gut wird, dann werde ich eine glückliche Familie schaffen. Und das hat er gemacht, das hat er mir immer gesagt. Der wusste immer, dass er das richtig macht. Und das war er. Er war ein Profivater, der war ganz liebevoll. Der hatte,
ein Profivater?
Ja, das war der. Der war humorvoll. Bis zum Schluss. Also mein Vater ist wirklich liebend gestorben. Der hat immer geküsst. Ich sag, Papa, wenn du hier weiter alle küsst, dann löst du eine Pandemie aus. Ne? So war es wirklich. Wir haben ja auch da nächtelang gesessen. Und so, als ich, und das war auch in diesem Abschied auch so, weil wir uns alles irgendwie gesagt hat. Das ist ja was Wunderbares, wenn man einen Vater hat, mit dem man alles besprochen hat. Es gab keine Lücke, es gab kein Geheimnis, würde ich fast sagen, was da nicht irgendwie besprochen war. Es war sogar so, dass wir nachts einmal saßen. Dann sagt mein Vater, mein Gott, sagt der Guido, das Sterben so schwer ist und so lange dauert. Ich habe gesagt, was sagt ich? Papa, der hatte auch Humor. Und habe ich gesagt, Papa, ganz ehrlich, sag ich, was ist das auch nicht, sag ich. Ne? Und dann hatte mein Vater vorher so, weil er wollte auch sterben. Der hatte dann also nichts mehr getrunken, keine Medikamente, hat probiert, das alles wegzulassen. Aber er hatte irgendwas Starkes, weil in seinem Leben natürlich schon früh Lebenswille steckte und so. Und irgendwann hat man so eine kleine Pause, dann sagt er auch immer zu mir aus dem Nichts, sagt er, sag mal, wie findest du das eigentlich, dass Naomi Campbell jetzt ihr zweites Kind hat? Ich sag, wo hast du das? Da sagt mein Vater, wie kommst du denn darauf? Sagt er, ja, gestern Nacht hat mir so eine Nachtschwester aus dem Ticker vorgelesen, weil er dann doch Informationen wollte. Und da habe ich gesagt, Papa, wie findest du das denn? Und da hat er gesagt, das fand ich auch so süß, hat er gesagt, weißt du was, Guido, ich glaube, Kinder machen aus Menschen bessere Menschen und das muss man lieben, egal wer das hat und so. Und sowas habe ich dann mit ihm auch gehabt und das war vielleicht das, wo ich im Ende sozusagen seines Lebens, ich hatte das immer so als D-Day rausgeschoben. Ich dachte immer, der darf nicht gehen irgendwann. Ich habe sehr, sehr an meinem Vater gehangen. Und ich hatte schon mal vorher eine Situation, Jahre vorher, mein Vater bekam hatte sehr schwere Herzoperation. Ich habe gedreht nachts, bin dann dahin, kam da in diese Intensivstation, mein Vater lag dann. Es war eigentlich fast keine Hoffnung mehr, also vor 10 Jahren war das. Und ich kam dann da rein, da kamen die ganzen Schwestern, haben mich dann auch zu anderen Intensivpatienten gemacht. Der Guido ist da, dachte ich, oh Gott, das ist der falsche Moment. Und dann habe ich die ganze Nacht bei ihm am Bett gesessen und habe ihm bei der Nachtigallen liebt. Und ich habe als Kind mit ihm nächtelang überall gesessen, auch in Spanien, später in meinem Haus. Mein Vater war sehr affin für alles, was feinstofflich ist. Und habe dann ihm die Nachtigall vorgespielt und habe gesagt, Papa, du darfst nicht gehen, ich bin nicht ready, es geht nicht. Und habe ihm das die ganze Nacht erzählt, Gedichte, kleine Liedchen, alles gemacht und so. ihm 1000 Sachen versprochen, was ich ihm alles kaufen werde, wenn es gut läuft. Und das Verrückte war, dass er dann, der, kam der Chef rein und meinte, ja, sieht schwierig aus, ich habe einfach weitergemacht. Und dann hat er das alles gehört und morgen schlug er die Augen auf um 7 und sagte dann, ich will aber auch auf jeden Fall das Elektrofahrrad und so. Und er hatte das und so. Und deswegen hatten wir so eine Generalprobe. Er hat immer gesagt, wir hatten Generalprobe und das hat mir das Ende sehr leicht gemacht, weil ich keine Angst hatte, so, weil ich wusste, das wird gut und weil er wartete. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn man einen Vater hat, den man sehr liebt und der war sehr süß, der war wirklich, der hatte ein bisschen...
Wir reden jetzt sehr, sehr viel süß über deinen Vater, aber du hast auch eine ganz tolle Mutter gehabt die ist leider ein paar Monate später auch gestorben. Ja. Gibt es für dich einen Ort, also wir hatten Felix Neureuther hier, und der hat erzählt, dass er auf einem bestimmten Berggipfel seiner Mutter Hosi ganz nah ist, immer wenn er da ist. Gibt es bei dir auch so einen Ort? Ich meine, die Erinnerungen sind wahnsinnig präsent, das merkt man, wenn du erzählst. Es ist alles, als ob es gerade passieren würde.
Ja, weil ich mich sehr scharf stellen kann. Ich weiß sehr genau, wann ich aufpassen muss, dass ich was behalte. Also, und deswegen habe ich das sehr klar. Der hat auch, als mein Vater starb, das erzählt, der hat meinem Bruder das Haus gegeben und noch so ein Haus dazu, meine Brüder in irgendwelche Ringe und so. Und dann sagt der Vater zu mir, Guido, für dich habe ich leider gar nichts. Und dann sage ich, Papa, und dann sagt er, Guido, weißt du, weil alles, was ich bin, was wir sind, hat er gesagt, das trägst du alles in deinem Herz und deiner Erinnerung, weil du das behältst. Und dann dachte ich, was für ein Geschenk. Also das war auch so. Und ich glaube, wenn du jetzt fragst, was ist die Erinnerung daran, dann ist es erstaunlicherweise der Wind. Weil als mein Vater starb, da war ich sehr, sehr lost und habe gedacht, ich kann gar nicht arbeiten. Also das war so schwer für mich, weiter zu drehen. Ich musste ja jeden Tag, ich war gerade in einem Werbedreh auch noch, als das passierte und es war Horror. Und dann kam meine Mutter, an der ich so wahnsinnig gehangen habe, der ich so eine eigenständige Beziehung hatte. Die waren sehr, sehr ähnlich. Ich habe immer gesagt, ich hätte beide Elternteile heiraten können. Ich hätte mit meiner Mutter und meinem Vater leben können und wir auch zusammen.
Ich finde den Satz so schön, den ich weiß es alles aus Büchern von dir. Okay. Ich finde den Satz so schön, den deine Mutter dir gesagt hat, als du dich damals geoutet hast, als junger Mensch. Sie hat gesagt, ich würde auch nicht mit...
aktuell mit einer Frau ins Bett gehen.
Ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen.
Ja. Ich glaube,
Der beste, pragmatischste Umgang damit.
Ja, weil die geliebt haben, das ist ja auch kein Ausbildungsberuf. Meine Eltern waren ja gescheit. Die haben ja nicht gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt? Das kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist ja so, was macht man, wenn man liebt? Also dann muss man natürlich gucken, dass man jemanden auf den Weg bringt, dass das nicht im Weg stand, sage ich mal. Das ist ja nicht ausgesucht. Also das haben die schon sehr früh verstanden. Aber vielleicht zurückzukommen mit der Erinnerung, wo das sein könnte. Und ich, als meine Mutter dann auch noch starb, da habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht, jetzt ist alles weg. Ich bin völlig lost. Also ich war so traurig, so verloren und diese... Meine Mutter starb kurz vor Weihnachten noch und das war diese Zeit, wo immer einer der vielen Stürme waren. Und meine Mutter war so eine, die liebte den Sommer und die war immer dunkelbraun in der Sonne. Und als Kind haben wir schon gelegen mit so kleinen Aluschalen und so, damit wir schön Sonne kriegten. Und an dem Tag, als sie beerdigt wurde, da war diese komische Uhr und dann dachte ich schon, so eine Uhr nimmt meine Mutter. Die wollte das überhaupt, mein Vater das alles organisiert, sag ich, gut, Mama muss das machen. Und dann kam dieser Sturm und der Wind flog und die Urne flog von rechts nach links. Und ich hatte fest, meinem Liebsten, ich meinem Bruder, diese Urne aus der Hand gerissen, hätte die in die Luft geschleudert und dachte, ach Mama, jetzt zeig doch mal richtig, wie es geht. Und dann war ich wirklich verloren, verloren, verloren. Ich war in Silvester dann in Sylt in meinem Haus, hatte noch gearbeitet, bin dahin und hatte viele Gäste wie immer und dachte, oh Gott, ich kann nichts vorbereiten. Ich war, sonst bin ich super Gastgeber, ich konnte nichts mehr machen. Da bin ich dann irgendwann rausgegangen, so im Silvester in Sylt, wer das kennt, es kann sehr kalt und sternenklar sein, aber es war eben wirklich sehr, sehr windig auch. Und auf einmal spüre ich die irgendwie, ich kann es nicht sagen, denke ich in diesen Wind, diese Bewegung, hatte ich so eine Erinnerung. Und dann dachte ich so, was ist das für ein tröstlicher Gedanke, wenn sie wirklich zusammen wären jetzt. Haben alle mir gesagt, Guido, sei doch froh, deine Mutter ist jetzt auch bei deinem Vater. Und dann denke ich, ja, irgendwie ist das schön, aber der Gedanke ist auch ein bisschen irre, dass man denkt, kann das wirklich so sein, obwohl ich ja ein sehr christliches Kind war und auch vielleicht sehr gläubiger Mensch bin, dachte ich, kann das nicht glauben. Da gucke ich so hoch und sage in den Himmel, ach, vielleicht ist das doch alles Firlefanz, vielleicht gibt es das gar nicht, sage ich so. Und in dem Moment kommt so eine Sternschnuppe im Winter, ich weiß nicht, ob das üblich ist, aber so eine riesige Sternschnuppe. Und es hat mich so, der Wind hat mich so umgehauen, dass ich die spürte. Und da habe ich gedacht, ach, das ist jetzt mein Weg. Und immer, wenn ich jetzt bin, egal wo, wenn Wind kommt, denke ich, ach, Mama, da bist du ja. Und Papa auch. Also so ist es. So habe ich jetzt die Elemente genutzt, um sie nicht zu vergessen und zu spüren auch. Das ist es vielleicht.
Guido, und du hast den beiden ein Buch gewidmet. Das Buch heißt 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnung. Ich fasse es ganz kurz zusammen, weil wir sind am Ende der Sendung. Ein Buch, in dem du Menschen triffst, Begegnungen hast, dich mit Menschen austauscht, weil wir wissen jetzt, woher die große Menschenliebe kommt. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Guido Maria Kretschmann. Ja.